Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin Coach für erfüllte Karrieren und habe heute einen besonderen Gast bei mir. Es ist Daniel Aminati, der mit mir über sein Leben spricht und das, was alles in diesem Leben passiert ist. Er hat darüber ein Buch geschrieben, es nennt sich Am Abgrund wachsen die Flügel und dieser Titel ist Programm. Das Buch hat mich total bewegt. Er schreibt sehr schonungslos, sehr ehrlich und offen über Dinge, die manch einer vielleicht nicht so in einem Buch erwähnen würde, vielleicht sogar nicht einmal wahrhaben wollte und nicht einmal hingucken würde. Und ich erlebe das selten, dass mir während eines Podcast-Interviews Tränen in den Augen stehen, aber dieses Mal war es definitiv soweit. Und kann nur sagen, dass mich die Geschichte von Daniel sehr bewegt und inspiriert hat. Denn es zeigt sich, dass egal an welchem Abgrund du gerade stehst oder in welcher Situation du dich auch gerade befindest, es immer einen Weg heraus gibt und dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und für sich und seine Träume einzustehen. Wenn du ähnlich gestrickt bist wie ich, dann leg schon mal die Taschentücher bereit und freu dich auf eine sehr emotionale Folge mit dem TAF-Moderator Daniel Aminati. Daniel, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass du Zeit für mich hast. Danke.
Super gern. Ich habe ja in den letzten Tagen dein Buch gelesen und es hat dazu geführt, dass ich wirklich abends, als ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, ihn länger in den Arm gehalten habe.
Schon alleine deswegen hat sich das Buch schon gelohnt.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Nee, wirklich schön zu hören, dass es hier und da vielleicht ein bisschen was macht mit jemandem. Mit mir hat es viel gemacht, du, das kann ich dir sagen.
Ja, total. Also deine Kindheit, das, was du beschreibst, das war ja alles andere als leicht. Und ja, sie war geprägt von viel Angst und Wut, das schreibst du. Du schreibst von deinem Vater, der versucht hat, deine Mutter zu überfahren und auch auf sie geschossen hat. Du hast auch erlebt, dass er mit einem Stuhl auf dich losgegangen ist. Du bist zwischen 10 und 15 dreimal im Erziehungsheim gewesen. Dann ist dir auch noch dein zusammengespartes Geld von deiner Mutter genommen worden. Also es sind echt sehr, sehr harte Dinge, die du schilderst, die man niemandem wünscht wirklich und die du auch lange nicht abrufen konntest. Wie kam es dazu, dass diese Erinnerung wieder zurückkam?
Ich glaube, die Grundfrage stellte sich dann irgendwann mal vor ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lange her, die Frage nach dem Sinn. Wohin gehe ich? Wohin möchte ich? Und um diese Frage auch zu beantworten, ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, herauszufinden, wer man ist. Und das impliziert auch die Frage, woher komme ich eigentlich? Und was hat das Ganze mit mir gemacht? Und für mich ist es jetzt einfach so, dass ich möchte unbedingt in der Zufriedenheit sein. Und deswegen möchte ich auch Frieden schließen, auch mit dem, was gewesen ist, weil ich ganz, ganz viel auch verdrängt habe, weil ich unbewusste Muster laufen habe, wie wir alle. Und ich versuche, manche Muster zu ändern. Und die kann ich nur ändern durch Klarheit. Und deswegen habe ich mich meiner Geschichte gestellt und habe mich hingesetzt und geschrieben.
Und es war ja, als du live die TAF-Sendung moderieren wolltest, dass du davor eine Panikattacke bekommen hast. Und die hat dich dazu geführt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt reflektieren. Und ich habe mich gefragt beim Lesen deines Buches, du hattest ja vorher schon Rückschläge. Du hast ja Drogen genommen, du warst drogensüchtig, du hast Schulden gehabt, du hast das überwunden, hinter dir gelassen. Und es gab ja diese Steps schon, die dazu geführt haben, dass du Verantwortung für dein Leben übernommen hast. Brauchte es diese Panikattacke noch, um da noch einen Schritt weiterzukommen?
Ich glaube, wir lernen ja alle durch Erfahrungen und jede Erfahrung, wenn wir dann reflektiert sind, die lässt uns dazu führen, dass wir nachdenken oder sollten wir und dann reflektieren und irgendwie nach Möglichkeit was verändern. Und für mich war die Panikattacke dann auch so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, passt mal auf, ich habe alles gemacht, was eine Gesellschaft von mir verlangt. Ich habe mich weitestgehend auch hier in die Gesellschaft integriert, ich funktioniere, ich mache meinen Job, ich bin erfolgreich und trotz alledem bin ich nicht zufrieden. Was mache ich falsch? Und diese Panikattacke hat dazu geführt, dass ich mich, sagen wir mal, aus diesem Hamsterrad, in dem ich mich befunden habe, weil ich bin dem Erfolg weiter hinterhergerannt, habe also auch das getan, was alle für erstrebenswert hielten und habe gemerkt, mein Körper machte nicht mehr mit und ich habe in dem Moment der Panikattacke auch Todesängste gehabt. Und das war der Moment, wo ich sagte, okay, pass mal auf, wenn es das jetzt nicht ist, dann muss ich neue Wege gehen. Und dieser Weg war für mich, ich gehe nach innen. weil ich mich die ganze Zeit im Außen befunden habe, ne? Dann habe ich mir Bücher geschnappt, die irgendwie meine Sicht ein wenig geschärft haben, die im Bewusstseins erweiternd war, aber in dem Fall nicht, dass ich mich mit Drogen gehauen habe, wie ich das viele Jahre lang getan habe, sondern ich habe mich tatsächlich dann, wenn du so willst, das klingt pathetisch, aber an meinem eigenen Herzen und an dem, was so um mich herum ist, berauscht, sprich dem Leben, dem eigentlichen Leben. Worum geht's?
Du hast dir dazu ja auch die Scheidungspapiere deiner Eltern geben lassen. Es war ein großer Ordner, den du lange nicht angerührt hast. Wie war das, da reinzugucken?
Scheiße. Es war sehr schmerzhaft, vor allen Dingen, weil natürlich auch jede Sekunde unseres Lebens ist ja in unseren Poren und in jeder Zelle gespeichert, wenn man so will. Und wenn du dann wieder die Bilder aus den alten Tagen hervorholst und dann natürlich auch noch so, sagen wir mal, fast lieblos geschildert aufgrund dessen, dass Anwälte und Richter ja sehr nüchtern sprechen, dann ist es natürlich doppelt hart zu lesen, in was für einem Drama man sich befunden hat. Für uns war das ja damals Normalität, in diesem Schlamassel zu stecken, in Anführungszeichen. Natürlich hat sich dieses Drama bei uns insofern dann natürlich als Trauma wieder offenbart. Insofern, dass wir, meine Geschwister und ich, irgendwie lange Bettnässer waren, dass wir cholerisch waren, dass wir Angst hatten. Ich kann mich entsinnen, dass eine meiner Schwestern, die saß damals im Zimmer und saß auf dem Boden und war mit dem Oberkörper zur Wand, saß sie da und hat immer wieder mit dem Kopf gegen, also mit der Stirn gegen die Wand, also fast apathisch dort gesessen. Und das sind so Bilder, die dann wieder hochkamen. Und das tut unglaublich weh zu sehen, woher wir gekommen sind. Und es macht mich aber auch unglaublich stolz, jetzt auch wahrzunehmen, wo meine Schwestern und ich sein dürfen. Also das ist, ich klopfe mir langsam selber auf die Schulter und sage, hey Junge, das hast du gut gemacht. Und ich bin jetzt fast 50. Und das, also diese Geschichte hat so lange so tief gesessen und hat was mit mir gemacht und hat mich lange zum Opfer sein lassen. Und jetzt verstehe ich aber auch, wie man aus einem Schlamassel auch eine Siegesstory, eine Heldenstory machen kann. Und ja, ich bin stolz auf mich inzwischen.
Das ist eh krass. Ich habe gedacht, ich habe das Buch gelesen, habe dann deine Insta-Stories gesehen. Ich dachte, wie kriegt man das bitte zusammen? Also wie kriegt man so viel oder kann so viel Freude im Leben haben, Erfolg haben im Leben mit dieser Geschichte? Aber du hast das echt vorgemacht.
Nichts ist ohne sein Gegenteil. Und ich habe heute Morgen in einem Interview gelesen, was ich ganz, ganz schön fand, von Dieter Lange, der ein unglaublich belesener Mann ist. Und der sagte in einem Satz heute Morgen, als ich so auf meinem Stepper stand, dann habe ich mir verschiedene Sachen angehört. Und er sagte, Erkenntnisse gewinnst du nur durch Kontrast. Und das ist dieses Prinzip der Polarität, Yin und Yang. Wenn du viel Schmerz erlitten hast, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, eine andere Tiefe wahrzunehmen, die in Richtung Freude eben geht, aufgrund dessen, dass du die andere Seite kennst. Und mich haben auch ganz viele früher immer so ein Stück weit ermahnt, ja, wie kannst du denn so kindisch sein? Wieso bist du denn so albern und so? Und ich verstehe inzwischen, dass ich so bin, weil ich so wahnsinnig viel Traurigkeit in meinem Leben hatte. Und ich sage jetzt, ich habe so viel geweint, jetzt lache ich lieber. Und das lasse ich mir von niemandem nehmen. Und das ist nämlich jetzt die Kraft und die Stärke und die Macht, die ich jetzt habe, zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalten will. Und ich lasse mir das von niemandem klein reden oder sonst irgendwas, nur weil vielleicht eine Gesellschaft in diese Richtung geht oder weil es vielleicht gewisse Normen gibt, die eine Gesellschaft aufoktroyiert. Das muss nicht meine sein. Ich lache gerne und ich bin gerne albern. Ich bin gerne leicht und deswegen, ich habe keine Lust auf Schwere. Eine Freundin hat mal letztens zu mir gesagt, weißt du, Daniel, in der Freude zu sein macht einfach mehr Spaß. Und das ist so einfach und doch so schwer, weil wir ja so sein müssen, wie jeder andere vorgibt, dass wir sein müssen. Wir sind so konditioniert. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mechanismus. Ich bin, wie ich bin. Punkt. Alles gut.
Du hast Glaubenssätze mitgenommen aus deiner Kindheit, wie wir alle. Deine waren, mit mir hält es niemand dauerhaft aus. Und wenn ich nicht funktioniere, werde ich weggegeben. Wie konntest du die hinter dir lassen?
Oh, das hat sehr, sehr lange gedauert. Insofern, dass Ich glaube, wir können Dinge ändern, wenn wir uns dessen bewusst sind, wo denn unsere, sagen wir mal, wo unser Manko liegt. Ich war ganz lange extremst eifersüchtig. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich war doch Popstar, ich hatte doch Geld. Wieso bist denn du jetzt eifersüchtig? Dann habe ich einen trainierten Körper und keine Ahnung was. Ich bin einigermaßen belesen und so. Warum bin ich jetzt eifersüchtig? Das zu verstehen, dass das natürlich aus einem Minderwertigkeitsgefühl herauskommt und dass dieses tiefsitzende Gefühl, dass meine Mutter mich ab meinem 10. Lebensjahr immer wieder weggegeben hat. Dann kam ich mal kurz nach Hause und schon wieder kam ich in Heim. Dann kam ich nach Hause, dann kam ich schon wieder in ein Erziehungsheim. Und das seit meinem 10. Lebensjahr hat insofern das mit mir gemacht, dass ich Menschen, die mich geliebt haben und die ich geliebt habe, ich wollte die nie wieder loslassen. Das war so mein Muster, was so unbewusst lief. Und deswegen hatten es manche Ex-Freundinnen mit mir manchmal auch ein bisschen schwer. Ich glaube, ich hatte, das schreibe ich ja auch in dem Buch, ich hatte ganz tolle Damen an meiner Seite. Und das war mein großes Glück, weil sie waren für mich wie Engel, weil sie mehr in mir gesehen haben als ich in mir. Und deswegen konnten sie mir wahrscheinlich auch das ein oder andere verzeihen, weil ich wirklich sehr aufrichtig geliebt habe und sie haben mich geliebt. Und ich war fast dann manchmal auch sehr zerstörerisch, weil ich dachte, es wird mir eh genommen. Und bis ich das begriffen habe, das hat Ewigkeiten gedauert. Aber ich glaube, dieser Schritt zu sagen, okay, ich will mich jetzt mal kennenlernen, vielleicht auch durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was 2017 in mein Leben kam, habe ich einiges begriffen. Das ist fast wie Selbsttherapie. Ich habe aber auch Therapien gemacht. Kommt auch noch hinzu.
Du schreibst von einer Geschichte in deinem Buch, wo ich dachte so, dass du die da reingeschrieben hast, echt Respekt.
Welche meinst du? Da sind einige drin, du.
Ja, ich meine die mit dem Aschenbecher, die deine Mutter dir erzählt hat, als du sie ausgefragt hast, wie das eigentlich so war in deiner Kindheit.
Mhm, genau.
Du hast geschrieben, dass du mit einem Aschenbecher nach deiner Mutter geworfen hast, sie auch getroffen hast am Kopf. Und ich fand das einfach total hart und auch ehrlich. Und ich habe mich gefragt, wie gelingt es dir, aber vielleicht, wie kann es auch uns gelingen oder anderen gelingen, seinem eigenen Fehlverhalten, das wir ja alle haben, uns vor Augen zu führen? Weil ich finde das unsagbar schwer.
Ich glaube, es ist extrem wichtig, sich in vielen Momenten auch einfach auch einzugestehen, dass wir versuchen, das Beste zu geben. Es gibt ja diesen Satz, jeder tut sein Bestes auf der Grundlage seines derzeitigen Bewusstseins. Und ich meine, wir gehen vorwärts und nicht rückwärts. Das heißt, wir können doch nur begreifen in der Rückschau, in Anführungszeichen. Und dementsprechend, woher kann ich als dieses traumatische Kind, welches ich gewesen bin, mit wahnsinnig viel Aggression, wie kann ich mir denn jetzt noch, sagen wir mal, eine große Schuldfrage geben. Natürlich ist das nicht gut gewesen, was ich gemacht habe, aber es wäre eine Reaktion auf die Lieblosigkeit, die ich erfahren habe. Das waren ja alles Hilfeschreie. Und als du das jetzt gerade auch nochmal geschildert hast, natürlich ploppen sofort Bilder auf und bewegt mich nach wie vor. Und das tut unglaublich weh, nach wie vor diese Bilder zu sehen. Aber wenn ich sehe im Umkehrschluss, was meine Mutter und ich jetzt für ein wahnsinnig inniges Verhältnis haben, wie sehr wir uns lieb haben und uns das auch immer wieder zeigen und sagen, dann rührt es auch daher, dass wir leider auch so gestritten haben und ich kann das, was gewesen ist, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nur jetzt in der Gegenwart versuchen, mein Bestes zu geben, um einfach ein liebevoller Mensch zu sein. Das ist mein Credo. I try to be a nice person und das jeden Tag. Aber das, was gewesen ist, ist gewesen und ich gehe vorwärts und eben nicht rückwärts.
Wenn sich jetzt jemand fragt, ob er zurück in die eigene Vergangenheit schauen soll, in die Kindheit, sich aber nicht traut, was würdest du raten?
Das, was gewesen ist, das ist ja gewesen, das steckt in ihm. Er kann diese Bilder nicht löschen und das, was wir ja alle tun, ist, wir gehen ja immer in die Ablenkung, sollte irgendwas unangenehm sein. Deswegen leben wir in einer Gesellschaft, die noch nie so voll war von Süchten wie jetzt. Sei es die Fresssucht, sei es die Sexsucht, sei es die Geltungssucht. Wir sind absolute Narzissten geworden. Wir sind immer nur dabei, uns abzulenken. Und vielleicht hinkt dieser Vergleich, aber wenn du eine Wohnung hast, in der Schimmel ist, dann würdest du wahrscheinlich nicht einfach nur über diesen Schimmel streichen, sondern du würdest versuchen, die Wohnung zu sanieren oder wirklich den Schimmel zu beseitigen. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, auch mit unseren Geschichten, die so in uns stecken, die wir einfach nicht anpacken wollen. Du musst sie anpacken. Hab den Mut, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach auch durch diesen Schmerz zu gehen, weil wir dadurch natürlich auch stark werden. Also ich glaube, ich hätte niemals diese Resilienz und diese Hartnäckigkeit und diese Beharrlichkeit entwickelt, die ich jetzt habe, wenn ich nicht dran geblieben wäre. Ich sag manchmal auf der Bühne, wenn ich manchmal als Speaker unterwegs bin und meine Geschichte erzähle, dass ich ganz häufig mit dem Rücken zur Wand stand. Dass das Gute an diesem Prinzip Rücken zur Wand ist, ich kann nur nach vorne gehen. Und stell dich den Herausforderungen und du wirst daran wachsen. Aber einfach nur wegschauen und die Augen zumachen, das ist diese Vogel-Strauß-Politik, die werden Probleme nicht lösen. Wenn du zufrieden in die Zukunft blicken willst, dann musst du alte Wunden zumindest nähen. Lass sie nicht offen.
Dein Buch heißt ja auch Am Abgrund wachsen dir Flügel. Was war der für dich, würdest du sagen, größte Abgrund? Weil es gab ja doch einige Episoden, die schwierig waren. Gab es den einen Abgrund? Gab es den einen Wendepunkt?
Was ganz schlimm natürlich war, waren Drogenexzesse, die so weit gingen, dass mir beinahe das Herz aus der Brust gesprungen ist, weil ich so voll gepumpt war, mich Panik erfasste. Es gab Momente, in denen ich einfach dem Tod so nah war, ne? Und dann auch mir überlegt habe, wie ich aus dem Leben scheiden will. Das sind Momente der, die sind so leer, solche Momente. Und es ist alles so egal, so wertlos. Und das sind so Momente, die möchte ich nie wieder erleben. Irgendwo in irgendwelchen Kellerräumen zu liegen und das Gefühl zu haben, ich werde die Sonne nicht mehr sehen. Also das war Tristesse pur. Und da möchte ich nicht mehr zurück. Das sind Abgründe. Ich meine, wenn du aus dem Leben gehen willst, wie tief will man da noch fallen? Ja. Ich bin so froh, dass ich nicht mal das Lenkrad rumgerissen habe und mir gedacht habe, okay, ich fahre jetzt hier gegen einen Baum oder springe irgendwo runter. Todesnähe war sehr präsent und das sind Abgründe. Ich bin froh, dass ich Flügel bekommen habe.
Wenn wir auch so reden, dann denke ich, weißt du, wir reden immer so krasse Sachen über dein Leben, über das, was du erlebt hast. Und du gleichzeitig redest du so reflektiert und so sortiert und geordnet. Wie bauen wir eine Brücke? Ich weiß, ich habe dein Buch gelesen, ich weiß, wie es war, aber es ist einfach so schwer greifbar.
Ich glaube, es gibt so einen ganz banalen Satz, den meine Zwillingsschwester immer mal wieder zu mir gesagt hat. Weißt du, Danny Boy, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Das sagte sie immer so mit so einem leichten Slang, um das Ganze auch ein bisschen leichter zu machen. Und es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer den Moment, wo du dich für das Leben entscheiden kannst, solltest, musst. Weil, wie ich anfangs schon sagte, nichts ist ohne sein Gegenteil. Und wir leben einem Leben der Polarität und es gehören einfach diese Täler dazu. Und ich kann nur sagen, bleib in Bewegung. Stillstand ist der Tod. Und so schwer es dir auch fällt, mach dir einen Plan, erfreu dich an den kleinen Dingen, step by step, weil auch die Dinge werden dich irgendwann ans Ziel führen. Auch wenn du jetzt gerade kaum Hoffnung siehst, Hoffnung besteht immer dann, wenn du einen Schritt nach dem anderen gehst, weil so erschließt sich auch eine Landschaft. Aber du musst gehen. Wenn du stehen bleibst, dann kann es nicht vorwärts gehen.
Es ist ja auch krass vorgemacht, als du sehr viele Schulden hattest. Dort ist eine 500.000 Mark an Schulden. Mhm. Du hast mit einer Schuldnerberatung dich hingesetzt und hast dir ausgerechnet, was du zum Leben brauchst, was du zurückzahlen kannst und hast dann 800 Mark im Monat zurückbezahlt. Es hätte bedeutet, dass du 52 Jahre lang hättest deine Schulden zurückzahlen müssen, anstatt in 7 Jahren Privatinsolvenz am Existenzminimum zu leben und dann raus zu sein. Warum hast du dich für den langen Weg entschieden?
Irgendwas, es war irgendwo ein Funke, der in mir sprühte und der mir einfach instinktiv irgendwas mitgegeben hat. Es ist vielleicht aber auch so ein bisschen diese DNA, die ich entwickelt habe, schon von frühester Kindheit. Und das hat was sehr Kämpferisches. Weil ich musste ja irgendwie immer kämpfen. Ich bezeichne mich manchmal wie so ein Straßenköter. So ein Straßenköter, die funktionieren instinktiv, die gucken, dass sie irgendwie überleben und entwickeln auch eine gewisse Raffinesse, haben eine gewisse, ich will fast sagen, emotionale Intelligenz. Und ich habe mich irgendwann so ein bisschen auch durchs Leben, ich will nicht sagen lavriert, aber es war so Step by Step und ich bin den Knochen hinterher gejagt und irgendwas in mir sagt aber auch, ich werde das wieder schaffen, weil ich glaube, dieses Ding ist, dass wir uns manchmal auch sehr limitieren und nicht an unsere großen Träume glauben, weil wir uns sagen, ja, da komme ich ja sowieso nicht hin. So. Das Ding ist aber, wenn ich mir überlege, dass ich ja mit 20, 21 in der ersten deutschen Boyband war, dann schmunzeln vielleicht die ein oder anderen, aber das, was ich dort erleben durfte, das hatte ja auch was Phänomenales. Insofern, dass ich auf einer Bühne stand und wir waren Popstars und das war schon auch die beste Klassenfahrt meines Lebens und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, wow, das ist irgendwie, Bühne ist meins und ich fühle mich hier wohl und aufgrund dessen, dass ich das schon hatte, hatte ich auf der einen Seite, gerade als ich diese Abgründe hatte, das Gefühl, ich werde nie wieder da hinkommen, aber irgendwas sagte mir, wenn du dich am Riemen reißt, dann wirst du zumindest wieder in die Richtung kommen können, weil das, was das Ausschlaggebende ist, ist vielleicht nicht unbedingt Popstar zu sein, aber auf der Bühne zu stehen, weil das waren für mich immer Momente, die was mit Glück und Freude zu tun hatten. Ich habe ja früh angefangen zu tanzen und die Bühne war für mich immer ein Hort von Frieden und das war immer mein Place und irgendwie habe ich mir gedacht, sei diszipliniert, dann kam dieses Wort Disziplin in mein Leben. Ich habe Rituale geschaffen, die lebensbejahend waren. Das heißt, ich habe angefangen, mir gut zu tun, indem ich Gutes getan habe. Sei es, ich bin dann in der Früh aufgestanden. Ich habe vorher immer bis 11, 12 Uhr gepennt nach meiner Popstar-Zeit, weil ich hatte noch Geld übrig und habe so in den Tag hineingelebt. Und irgendwann war das Geld weg und dann fing das mit den Drogen an und so weiter und so fort. Und ich bin dann abgerauscht und irgendwann habe ich für mich ja dann auch die Entscheidung getroffen, ich will so nicht mehr weiterleben. Und dann habe ich für mich einfach einen Plan geschmiedet und das war, dass ich gut mit meinem Körper umgegangen bin, dass ich gut mit meinem Geist umgegangen bin, dass ich gelernt habe zu verstehen, dass alles hier oben beginnt, in meinem Kopf. Das beginnt mit meinen Gedanken, die Bilder erschaffen. Bilder erzeugen Gefühle. Und wenn du einigermaßen wohlgesonnen mit dir umgehst, dann werden automatisch Dinge in dein Leben treten, die definitiv gut sein werden. Wir sind Energiewesen, wir sind Magneten. Wenn du Gutes tust, wird hundertprozentig Gutes zurückkommen. Vielleicht nicht sofort, aber definitiv. Und mein Leben ist das beste Beispiel, dass ich aus diesem Chaos doch noch irgendwie was geschaffen habe, wo ich sage, Chapeau, mein Lieber. Und weißt du, was das Tolle ist? Ich bin ja noch lange nicht am Ende. Weißt du, was in meinem Leben noch alles passieren wird? Ich habe es immer im Kopf. Wenn ich dir das jetzt alles erzählen würde, würdest du sagen, träum weiter. Ich sag dir, ich würde mich freuen, wenn wir uns in 5 Jahren wieder hören. Und dann wirst du sehen, was dann passiert. Und da merke ich, was in mir passiert. Es klingt nach Überheblichkeit, aber das ist der Zauber, den du auslösen musst, um in Bewegung zu kommen. Träume und dann passiert hier was. Dein ganzer Körper bewegt sich und das ist das, wo du hin musst. Träum, 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 aber tu auch was dafür. Nicht nur einfach Hirngespinsten folgen und Instagram und vergleichen und so ein Bullshit, das ist alles hohl. Aber geh in dich und erforsche, was willst du wirklich?
Und eigentlich war das ja aber auch schon vor deiner Zeit, vor der Panikattacke da, glaube ich zumindest ein bisschen bei dir, weil du hattest ja, also du hast ja dich oft neu erfunden, du warst in der A-Jugend beim FC Bayern, dann warst du in der Boyband sehr erfolgreich, dann warst du Radiomoderator, du warst zwischendurch Tänzer und das hast ja auch alles erfolgreich gemacht. Also ich habe das Gefühl, das hattest du schon vorher. Und beim Lesen entstand so ein bisschen das Gefühl bei mir, dass du teilweise naiv oder zufällig in die Dinge hineingestolpert bist. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht.
Ich glaube, eine gewisse Naivität habe ich nach wie vor. Ich durfte, das ist ein ganz schönes Beispiel vielleicht auch, ich durfte vor vielen Jahren, durfte ich einen Film synchronisieren. Und dieser Film hieß Ferdinand, der Stier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ferdinand ist so ein Stier. Das war von dem Macher von Ice Age. Der hat diesen Film gemacht. Also ein animierter Film. Und dieser Stier war ein unglaublich starker, muskulöser Stier. Aber der Stier wollte nicht in die Arena, um zu kämpfen, sondern der Stier wollte ein schönes Leben haben. Und er wurde aber gedrillt, unbedingt zu kämpfen, aber er hatte keinen Bock. Das ist die Geschichte von Ferdinand dem Stier. Und dieser Stier stand dann auf seiner Wiese und dann ist so ein Schmetterling entlang geflogen und dann ist er dem Schmetterling hinterher und wollte mit dem Schmetterling spielen. Aber es war eigentlich von der Erscheinung her eine Maschine. So, und gefühlt ist es bei mir ähnlich. Das heißt, ich bin so, dass ich der Freude folge. Und manchmal ist es dann auch so chaotisch, dass ich vielen Dingen folge. Und das ist so dieses typische Künstlergehen. Ach, dann mache ich das noch, dann mache ich das noch, dann mache ich das noch. Und irgendwo, ich habe immer geschaut, erstens, dass ich auch überlebe, dass ich Dinge tue. Und manchmal hatte ich auch eine gewisse Naivität, die auch eine gewisse Frechheit beinhaltete. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich mir überlege, ich bin zum FC Bayern München nicht eingeladen worden, sondern ich bin damals von zu Hause dann weggegangen, weil ich es zu Hause in Aachen nicht mehr ausgehalten habe. Und ich bin zu meiner ersten großen Liebe nach München. Und dann war ich in München und saß dann so den ganzen Tag rum. Und dann sagte meine damalige Freundin Regina zu mir, Mensch, geh dir doch mal die Stadt angucken und so. Und dann bin ich zum Olympiazentrum und habe mir das da so angeguckt. Und dann war ich da am Stadion und dachte mir so, okay, eigentlich könnte ich ja auch wieder Fußball spielen. Du hast ja gerade irgendwie in der Junioren-Bundesliga gespielt. Warum jetzt aufhören? Und dann dachte ich, aber welcher Fußballverein? Und dann denke ich mir so, warte mal, ich bin in München. Was gibt's hier für Fußballverein? Bayern München. Hier gibt's Bayern München. Ich gehe zu Bayern München. Und dann bin ich einfach zu den Bayern gegangen. So, also da würde man sich normalerweise sagen, komm, Junge, jetzt aber fang erstmal klein an. Manchmal ist so eine gewisse Naivität und vielleicht auch so eine gewisse Frechheit, die in mir wohnt, ist vielleicht auch manchmal ganz gut. So, und ich glaube, dass ich, sagen wir mal, immer wieder auf die Füße gefallen bin, weil ich versucht habe, auch eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Ich meine, ich habe ja keinen Schulabschluss, ich habe keine Ausbildung, sondern ich bin ja immer irgendwie irgendwas gefolgt, was mir zum einen Freude bereitet hat, aber was irgendwie auch ein bisschen Geld gebracht hat. Deswegen habe ich angefangen als Tänzer. Und dann sagte auf einmal jemand, der mir eine Tanzrolle angeboten hat, der auch Regisseur war, der sagt dann irgendwann, als ich am Düsseldorfer Schauspielhaus getanzt habe, hast du Lust, vielleicht einen Film zu drehen? Dann habe ich meinen ersten Film gedreht. Und dann habe ich weiter getanzt und irgendwann kam die Frage, sag mal, hast du Lust in der Boyband zu tanzen? Also eins kam zum anderen, aber es war alles irgendwie Bühne. Und so habe ich auch, ich will fast sagen, überlebt. Ich hatte eine gewisse Flexibilität auch und war offen für viele Dinge.
So schnell manche Dinge bei dir kamen, so schnell waren sie auch wieder vorbei. Und als sie dann wieder vorbei waren, also du bist aus der Boyband ausgestiegen, weil du dich da mit einem nicht mehr so gut verstanden hattest und dann war eine Pressemitteilung zu schnell verschickt. Und mein Eindruck war, dass wenn bei dir Dinge vorbei waren und ich glaube, du hast es auch geschrieben oder du bist aus dem FC Bayern dann wieder rausgeflogen oder rausgeordert worden, dass du dann eine Zeit lang die Schuld bei anderen gesucht hast oder auch aufgegeben hast und nicht noch versucht hast, dran zu bleiben. Und das hat sich ja dann irgendwann verändert. Ich glaube, auch mit den Schulden. Ist das richtig?
Da gibt's mit Sicherheit eine Kausalität. Insofern, also es ist ein ähnliches Ding wie mit der Eifersucht, die ich nicht erklären konnte. Und ich bin mir einfach weiter auf den Grund gegangen, weil ich unbedingt in der Freude und auch in der Zufriedenheit sein wollte. Also musste ich meine blinden Flecken, musste ich irgendwie nach vorne bringen. Und ein ganz großer Schlüssel für eben ein verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Leben ist, wie ich es gerade schon im Wort gesagt habe, ist Verantwortung. Mir selber eben einzugestehen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mein eigenes Leben zu gestalten. Und das, was ich ja viele Jahre lang getan habe, ist es immer irgendwie den Finger auf die anderen zu richten. Ich habe das nicht, weil der das jetzt hat oder ich komme nicht vorwärts, weil ich von den anderen keine Chance bekomme und so weiter und so fort. Das mag in manchen Situationen natürlich auch sein. Ich meine, es gibt einfach auch Momente, wo du das Nachsehen hast, aber deshalb hört es ja nicht auf. Und ich habe mir diesen Schuldenberg ja selber auch angehäuft. Also habe ich mir auch gesagt, Mensch, nee, ich will nicht in diese Privatinsolvenz, das heißt 7 Jahre mir vorschreiben lassen, was ich zu tun habe, beziehungsweise am Existenzminimum zu leben und ein Agreement zu machen, dass das jetzt die nächsten 7 Jahre so sein wird, damit ich dann schuldenfrei bin. Da hatte ich keine Lust. Ich habe gesagt, nee, ich habe mir das selber eingebrockt und ich komme da irgendwie wieder raus. Ich weiß nicht wie. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gewusst. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe den harten Weg. Und ich habe schlussendlich, Gott sei Dank, die Kurve gekriegt. Und auch da, ich habe irgendwie an mich und ich habe irgendwie an Wunder geglaubt. Ich habe wirklich an Wunder geglaubt. Ich bin kein großartig gläubiger Mensch. Ich bin spirituell. Ich glaube, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Ich glaube an Energien und ich glaube, es gibt Wunder. Wenn du an Wunder glaubst und wenn du bereit bist, auch wunderbar zu leben.
Was hat dir geholfen, diese Verantwortung für dich zu übernehmen? Ich glaube, das ist nämlich ein Thema von vielen Menschen, das erlebe ich auch in meiner Arbeit, dass diese komplette Eigenverantwortung schon eine Herausforderung für viele darstellt.
Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade diesen Gedanken hatte. Vielleicht liegt es daran, dass meine Frau, Verlobte, bald Frau, schwanger ist. Aber ich hatte gerade diesen Gedanken, dass wir ja ganz oft sagen, zum Beispiel, ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören. Und nicht, dass meine Liebste je geraucht hätte, aber wir kennen diese Beispiele, dass sobald die Nachricht kommt, dass du schwanger bist, sofort viele Frauen aufhören zu rauchen. Worauf ich hinaus will, ist, da fängt ja eine gewisse Verantwortung sofort an zu wirken. Und diese Verantwortung kann das auslösen, dass man von heute auf morgen aufhört zu rauchen, weil auf einmal Bedeutung ins Leben kommt. Und zwar die Bedeutung, dass dein Kind in dir gesund heranwachsen soll. Das heißt, du stellst das Glück deines Kindes eigentlich über dein eigenes. Und jetzt kommt's. Ich glaube, wenn du dich selber als ein wertvolles Wesen siehst, wirst du in die Verantwortung gehen. Ich glaube, sich in den Spiegel anzuschauen und sich zu umarmen und zu sagen, ich bin es mir wert, Dinge zu tun, weil du ein wunderbarer Mensch bist und du hast es einfach auch verdient, ein wunderbares Leben zu leben. Ich glaube, das ist der Moment, wo dir nichts mehr passieren kann. Und dann fängt Zauber an. Das ist Magie.
Nichts hinzuzufügen. Du hast einen 5-Punkte-Plan entwickelt. Du hast ihn schon angerissen. Kannst du ihn nochmal sagen, welche 5 Punkte hast du dir vorgenommen, um stürmische Zeiten zu überstehen und den Weg in ein Leben zu finden?
Hör auf zu jammern. Dann stell dir den Wecker, mach Sport, ernähr dich gut, lies die richtigen Bücher, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und sei dir für nichts zu schade.
Du hast Morgenroutinen entwickelt, nein, eine. 4:30 Uhr aufstehen, meditieren, Affirmationen dir aufsagen, 6-mal die Woche Sport, kalte Dusche. Mhm. Hast du es heute Morgen gemacht?
Au, natürlich. Ich mache, ist manchmal so, dass ich die Punkte je nachdem oder je nach Gusto auch verändere, aber im Großen und Ganzen sind das meine Rituale, ja.
Was macht das mit dir?
Es macht mir gute Laune. Ich habe nicht immer Bock. Es ist gerade zum Beispiel wahnsinnig viel los, was mich sehr freut, weil das Buch einfach auch sehr, 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 sehr aufreibend war. Und ich freue mich, dass du das Buch gelesen hast, dass hoffentlich der ein oder andere noch das Buch lesen wird. Und ich freue mich, dass ich gerade mit diesem Buch ein wenig Aufmerksamkeit bekomme. Und deswegen bin ich auch bereit, viel zu tun. Aber es ist gerade einfach sehr, sehr viel los. Das heißt, auch da wird der Rhythmus einfach gestört, in Anführungszeichen. Aber ich weiß ja, was jetzt gerade passiert und so. Und das ist toll. Aber deswegen bin ich heute Morgen zum Beispiel auch gar nicht so einfach aus der Koje gekommen. Aber ich mache es dann manchmal einfach so, dass ich von 10 rückwärts runterzähle. Ich habe dann meinen Countdown und dann stehe ich auf. Es ist wie im Ring in Anführungszeichen. Du liegst auf dem Boden und dann musst du aber bei 1 am besten auf dem Bein sein. Denk nicht nach, nicht nachdenken, mach dein Ritual. Weil sobald du angefangen hast, dein Ritual zu tun, das heißt, wenn du keinen Bock hast, zum Beispiel auf Sport, dann zieh dir die Turnschuhe an und mach nur das Warm-up-Programm. Sag dir selber, okay, heute bin ich nicht, habe ich nicht die Energie, aber ich werde zumindest 5 bis 10 Minuten, werde ich mein Warm-up machen. Du wirst sehen, was dann passiert. Du wirst natürlich beim Training dranbleiben. Vielleicht gibst du nicht 100%, du musst nicht immer 100% geben, aber es geht darum, dass du es tust. Und ich merke einfach nach einer kalten Dusche, also ich mache das zuerst warm und dann die letzten 30 Sekunden bis eine Minute stelle ich es auf kalt. Und manchmal sage ich sogar schon unter der kalten Dusche meine Affirmationen, weil wenn du atmest zum Beispiel auch, lenkt das von der Kälte ab. Oder wenn du eine Affirmation sprichst, lenkt es von der Kälte ab. Aber wenn du dann die Kälte ausgestellt hast und du kommst dann aus der Dusche hervor, dann hast du ein anderes Energielevel. Und ihr müsst mal darauf achten, Kinder zum Beispiel haben immer einen State, der oben schwingt. Also wenn ich das jetzt mal, also die sind immer oben. Ihr müsst mal beobachten bei Erwachsenen, da ist der State ganz oft hier unten. Gerade wenn es, keine Ahnung, es ist anstrengend oder sonst irgendwas, der State ist hier unten. Aber geh mal ins kalte Wasser, du bist direkt da oben. Und das ist wie so eine Ladestation. Und ich versuche einfach oft oben zu sein. Deswegen versuche ich in der Freude zu sein. Deswegen versuche ich, ich höre Musik, und wenn ich Musik höre, dann rede ich ja schon ganz anders. Ich bin hier oben. Und das bewirkt, dass mein Ritual in der Früh bei mir sein, Quality Time, weil wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Und deswegen tu Dinge für dich, weil du bist das Zentrum deines Lebens. Also sei es dir auch wert, was für dich zu tun. Und deswegen stehe ich in der Früh auf. Weil da ist Ruhe. Da bin ich das Zentrum meines Lebens. Und sonst hast du irgendwie, hast du dein Handy, du hast, keine Ahnung, musst da Termine einhalten und so weiter und so fort. In der Früh ist es meine Zeit. Und ich bin gespannt, wie das ist. Da wirst du mir vielleicht einen Tipp geben können, wie das ist, wenn man Kinder hat. Wie kann man dann seine Rituale einhalten? Wie machst du es?
Ich bin erst dabei, mir welche zu schaffen. Ich habe tatsächlich auch eine stressige Zeit hinter mir und habe gemerkt, dass ich echt alle bin. Und das war auch, weil, also die erste Zeit mit Kind ist einfach anstrengend und gerade dann, wenn der Schlafmangel einfach überhand nimmt. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit gemerkt, also auch gerade durch Kriegsausbruch nochmal, das hat mich emotional total mitgenommen, ich muss Dinge für mich tun, ich muss gut schlafen, ich muss mich gut ernähren, ich muss Sport machen. Also all die Dinge, die du auf deinem Plan hast, hatte ich alle schon mal auf dem Plan, ist dann irgendwie im Alltag untergegangen. Aber ich habe sie jetzt wieder hervorgekramt und arbeite daran. Und was uns hilft, ist, uns wirklich aufzuteilen und gegenseitig uns Freiräume zu schaffen, weil sonst geht's einfach nicht.
Schön, dass du wieder dich ins Zentrum stellst. Toll. Aber die andere Zeit war auch gut, weil das gehört dazu. Ja. Es sind einfach diese Wellenbewegungen, die das Leben nun mal mit sich bringt. Aber solange du den Blick für dich nicht verlierst, ich meine, die Unzufriedenheit oder dieses Alle-Sein zeigt dir ja einen neuen Weg. So geht es nicht weiter. Ich glaube, die Kunst ist es vielleicht auch irgendwann mal nicht immer ganz in dieses Minus zu kommen. Also dieses Wort Gelassenheit und nicht immer funktionieren müssen und nicht immer alles perfekt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel auch zu Leichtigkeit und zu Glücksempfinden. Ich glaube, wir nehmen uns viel zu wichtig und vielleicht auch die Dinge um uns herum.
Eins deiner Mantren nach deiner Panikattacke war ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Mm. Hat das Kind in dir Heimat gefunden?
Oh ja.
Was würdest du dem 10-jährigen Daniel gern sagen? Oder was sagst du ihm vielleicht sogar?
Das ist eine gute Frage. Was würde ich ihm sagen? Sei unbeirrt, lach viel. Du bist gut, so wie du bist. Ist eigentlich so einfach, ne? Wir machen es uns manchmal so kompliziert. Ach, das ist doch das Tolle am Kindsein, dieses Ausgelassensein und eben diesen Impulsen zu folgen und Raum und Zeit zu verlieren, weil man einfach in der Freude ist. Und das ist das, was wir versuchen als Erwachsene so krampfhaft wieder hervorzuholen. Und das gelingt uns nicht. Und deswegen wird gesoffen, es wird gefressen und keine Ahnung was, um irgendwie dieses Gefühl von ich verliere Raum und Zeit wieder zu bekommen. Aber das ist ein Zauber, den du eben nur tatsächlich aus dir heraus schaffen kannst oder in der Natur oder in der Liebe sein. Und das sind dann so Momente, da ist man dann tatsächlich verbunden mit Universum. Das, sei unbeirrt und sei in der Freude. Das würde ich meinem meinem inneren Kind, meinem Schatten und auch meinem Sonnenkind sagen. Mein Sonnenkind lacht sowieso viel, aber meinem Schattenkind würde ich sagen, sei in der Freude, hab Spaß und hör gar nicht so sehr auf andere.
Danke, dass du mein Gast warst, Daniel.
Herzlichen Dank, dass du mich hast so ausführlich sprechen lassen. Das war sehr angenehm. Vielen herzlichen Dank.
Danke. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert 5 Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.